Es gibt vielleicht kaum ein Bild, wo die Zeiten der Krise besser illustrieren kann als das Bild der Wüste. Die Wüste steht einerseits für das Lebensfindliche, ja für den Tod, steht für Orientierungslosigkeit. Andererseits kann man es auch ins Positive probieren zu deuten, dass die Wüste auch stehen für das Offene, für eine unermessliche Weite, vielleicht sogar für eine manchmal befreiende Leere. In der Bibel ist das Bild der Wüste ganz stark geprägt von dem Bericht über die Wüstenzeit vom Volk Israel. Im Predigttext geht es um die Zeit, die 40 Jahre Wüstenwanderung, die total identitätsstiftend geworden ist für das Gottesvolk. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Vers 2 bis 10. Du sollst dich erinnern an den ganzen Weg, den dich der Herr, dein Gott, 40 Jahre lang geführt hat in der Wüste, um dich demütig zu machen und zu erproben und um zu erkennen, wie du gesinnt bist, ob du seine Gebote halten wirst oder nicht. Er machte dich demütig und ließ dich hungern und speiste dich dann mit Manna, das du und deine Vorfahren nicht gekannt hatten, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von allem, was auf Befehl des Herrn entstanden ist, lebt der Mensch. In diesen 40 Jahren sind die Kleider an dir nicht zerfallen und deine Füße sind nicht angeschwollen. So erkenne in deinem Herzen, dass dich der Herr, dein Gott, erzieht, wie einer seinen Sohn erzieht. Und halte die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land mit Wasserbächen, Quellen und Wasser, das in Berg und Tal hervorströmt, ein Land mit Weizen, Gerste, Reben, mit Feigen und Granatapfelbäumen, ein Land mit Ölbäumen und Honig. Ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangeln wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und in dessen Bergen du nach Erz graben kannst. Und du sollst dich satt essen und du sollst den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Liebe Gemeinde, vor ein paar Jahren hatte ich die Gelegenheit, eine Nacht in einem Zeltlager in der marokkanischen Wüste zu verbringen. Ich kann mich sehr gut erinnern an Verschiedenes, an den eindrücklichen Sternenhimmel zum Beispiel, auch an die nächtliche Kälte, die sich plötzlich anfing ausbreiten, trotz der Hitze vom Tag. Denn auch an das Gefühl, mag mich gut erinnern, von der Verlorenheit. Man fühlt sich irgendwie wie verloren im Nirgendwo, fernab von der Zivilisation, mit all ihren beruhigenden Möglichkeiten, die wir uns doch so gewohnt sind. Natürlich musste ich mir nicht echte Sorgen machen müssen dort. Schließlich ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit einem warmen Bett und so weiter garantiert gewesen, quasi von dem Paket, das wir gebucht haben, dort als Touristen. Dennoch, trotz der Sicherheit, konnte ich ein bisschen erahnen, was die Wüste macht mit uns Menschen. Vor allem natürlich dann, wenn wir ihr schutzlos ausgeliefert sind. Für die alten Ägypter war klar, die Wüste ist ein Ort von der Orientierungslosigkeit, von der Verlassenheit, von der Gefahr. Die Wüste ist ein Symbol für den Tod, schlechthin. auch gesehen für die alten Ägypter oder auch ein Synonym für die Unterwelt. In der Geschichte vom Volk Israel kommt es dann zu einer sehr bemerkenswerten Umbewertung, Umdeutung von der Wüste. In der Bibel erscheint die Wüste plötzlich in einem ganz anderen Licht, wird ganz neu betrachtet. Und das hat natürlich mit den konkreten Erlebnissen und Ereignissen zu tun vom Volk Israel an dem Ort in der Wüste. Mit dem Aufbruch von Abraham und dann später von Mose wird die Wüste zu einem Ort der Freiheit. Bis heute erinnert sich das Judentum voller Stolz an seine Herkunft als das Volk aus der Wüste. Die Wüste wird nicht mehr als Ort vom Tod betrachtet, sondern als Ort, wo die göttliche Gnade aufleuchtet. Die Wüste wird so zum Symbol vom Überleben, zum Symbol von der Hoffnung. In der Wüste offenbart sich der biblische Gott seinem Volk. Dank seiner Führung. So ist das Selbstverständnis vom Volk Israel bis zum heutigen Tag, hat das Gottesvolk die 40-jährige Wüstenwanderung überstanden. Jo mehr noch. Gott führt sein Volk in die Wüste, damit er sein Volk vor allem befreit, was sich zwischen Gott und Mensch stellt. Das neue, das hoffnungsbetonte Konzept der Wüste ist aus dem Judentum hineingeflossen ins Christentum, was bis heute gut spürbar nachwirkt. Die Wüste gilt so auch im Christentum als symbolischer Ort der Gottesnähe und auch als Möglichkeit für die spirituelle Entwicklung des Menschen. Der Aufenthalt in der Wüste ist auch die Zeit der Erprobung, wie es im Predigttext ja heisst. Auch wir sind als Christinnen und Christen in der aktuellen Zeit herausgefordert, die Wüstentauglichkeit von unserem Glauben zu erproben. Und dabei können wir es und sollen wir es doch inspirieren und auch ermutigen lassen von den Erfahrungen, die damals das Volk Israel in seiner Wüstenzeit gemacht hat. Ich möchte im Folgenden drei solche inspirierende Impulse nennen. Ein erster Impuls erscheint auf den ersten Blick unlogisch. Die Wüste als Ort der Verlorenheit und Orientierungslosigkeit könnte man ja durchaus als Ort der Gottverlassenheit anschauen. Die Bibel berichtet aber genau von der gegenteiligen Erfahrung. Gerade in Wüstenzeiten ist es Gott besonders nach. Er führt uns und begleitet uns auf dem Weg durch die Wüste. Auch wenn es sich im Leben vielleicht manchmal so anfühlt, wir sind nicht quasi wie in einer Fernsehsendung auf einen Überlebenstrip geschickt worden von einem Organisator, der uns aus sicherer Distanz genüsslich zuschaut, ob wir es echt schaffen oder nicht. Sondern der Organisator, Gott selber, ist mitten drin mit uns auf dem Weg und bleibt als treue Begleiter an unserer Seite. Das ist eine ganz grundlegende Glaubenserfahrung, die sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durchzieht, bis hin in die heutige Zeit, wo auch viele Menschen die Erfahrung machen, so erstaunlich sie vielleicht ist. Unser Gott geht mit uns mit. Ja, mehr als das, er führt uns auf unserem Weg. Und ja, noch mehr als das, er versorgt uns auf dem Weg auch mit dem, was wir brauchen. Er speist uns auf unerwartete, ja sogar unvorstellbare Art und Weise. So wie damals mit Manna, mit dem Brot vom Himmel, wo Gott seinem Volk geschenkt hat, um aufzuzeigen, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Die christliche Tradition hat das Manna dann in Verbindung gebracht mit Jesus Christus, wo in Johannes 6 sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jesus Christus ist das Manna, das auch uns heute in Wüstenzeiten nährt und schließlich zum Leben führt. Ein zweiter Impuls. Das Volk Israel ist in dieser harten Wüstenzeit wohl so richtig zusammengewachsen. Das gemeinsam durchlittene Schicksal, das hat sie zusammengeschweißt. Das heisst natürlich nicht, dass sie stets ein Herz und eine Seele gewesen wären. Im Gegenteil, das Bild vom murrenden Gottesvolk in der Wüste hat sich ja ganz stark in unser kulturelles und religiöses Gedächtnis eingebrennt. Und doch trotzdem murren gilt, dank der Kraft von der Gemeinschaft hat das Volk Israel die 40-jährige Wanderschaft durch die Wüste bewältigt. Da haben Junge die Älteren getragen, da haben Starke die Schwachen gestützt, Zuversichtliche die Verzweifelten gestärkt. Auch uns heute kann die Kraft von der Gemeinschaft, vom Zusammenhalt durchtragen. Niemand sollte allein unterwegs sein in der Wüste. Ich denke, das leuchtet sofort ein, wenn man sich das vorstellt, allein in der Wüste. Es ist gut, mit ein paar Nachen, mit ein paar vertrauten Menschen, trotz Abstandsregeln, in einem regelmäßigen Austausch, in einem persönlichen Kontakt zu sein. Und behalten wir doch die Augen gerade jetzt besonders offen, ob wir Menschen haben in unserem Umfeld, wo womöglich allein oder ziemlich allein unterwegs sind. Menschen vielleicht auch, die sich zurückziehen, ohne dass man es gross merkt. Menschen, die womöglich verstummen. So einen kleinen, regelmässigen, persönlichen Kontakt ab und zu mal nachfragen. Ich glaube, so wenig kann schon ganz viel Gutes bewirken in dieser heutigen Zeit. Ein dritter Impuls. Unser Predigtext bleibt ja nicht stehen bei diesem Bild von der Wüste, sondern er lässt ein wunderschönes Gegenbild aufleuchten als grosse, fast schon paradiesische Verheißung. Nicht als Fata Morgana, nicht als Trugbild oder als schöne Fantasie, die unrealistisch ist, sondern als eine göttliche Verheißung, wo uns die Kraft gibt, auf das Ziel zuzusteuern. Es ist ein bisschen ähnlich, wie wenn sich zum Beispiel ein Marathonläufer mit dem inneren Bild vom jubelnden Zieleinlauf stärken und zum Weitermachen, zum Durchheben motivieren. Der Glaube verheißt uns, unser Weg durch die Wüste, das sind Etappen auf dem Weg zu einem guten und grossen Ziel, das sich lohnt, durchzuheben. Im Heidelberger Katechismus heisst es dazu, auf ihn, also auf Gott, vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe. Und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Doch Achtung, damit ist natürlich kein Hollywood-mässiges Happy End gemeint, wo plötzlich alles rosarot wird. Die Gewissheit, dass die Wanderung in ein gutes Land führt, bringt die Wüste nicht einfach zum Verschwinden. Jeder einzelne Schritt in der Wüste muss gegangen werden. Eine Abkürzung ins gelobte Land gibt es nicht. Die Gewissheit auf ein gelobtes Land, die schützt uns vor verschiedensten Gefahren in der Wüste, die dort auf uns lauern. Ich will drei so Gefahren nennen und wieder auf die aktuelle Zeit beziehen. Erstens schützt uns das ganz offensichtlich vor der Verzweiflung. Nur wer weiss, dass der Weg irgendwann aus der Wüste rausführen wird, schafft es nicht zu verzweifeln. Behalten wir doch das auch im Hinterkopf, auf dem Weg durch die Corona-Krise durch. Es wird nicht ewig sein, es kommt wieder eine andere Zeit. Denn zweitens schützt uns die Verheißung vor der Fixierung auf die Wüste. Wer nur noch in der Fixierung auf das Coronavirus lebt, quasi an nichts anderes mehr kann denken, sein ganzes Denken und Handeln an dieser Pandemie orientiert, der bleibt das Virus auf zu einer übermächtigen, ja eigentlich fast gottgleichen Instanz. Und drittens schützt uns die Verheißung aufs gelobte Land vor der Erfindung von anderen, von neuen guten Göttern. Damit das Virus besiegt werden kann, neigen wir ja dazu, uns sozusagen auf gute Götter zu fixieren, die uns helfen sollen, das zu bewältigen. Die guten Götter heissen zum Beispiel Social Distancing, Desinfektionsmittel, Quarantäne, Contact Tracing, alles Wörter, die man noch vor ein, zwei Jahren nie oder fast nie gebraucht hat. Denn bis hin zum Kontrollieren, ob die Nachbarn sich auch regelkonform verhalten. Nein, ich wollte jetzt die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus nicht kritisieren, geht mir nicht um das. Aber machen wir sie doch bitte nicht zu vermeintlichen Göttern auf unserem Weg durch die Wüste. Halten wir stattdessen viel lieber den im Blick, wo unser einziger Gott ist, wie es ja auch in den 10 Geboten heisst. Er, der letztlich der ist, der Unheil kann verwandeln in Heil. Er, der der ist, der uns führt und stärkt auf dem Weg ins gelobte Land. Nehmen wir doch nebst dem Vertrauen auf den Gott. Die Aufforderung aus Psalm 37 als Wegzehrung mit auf den Weg. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Amen.